Margret Stamm. Education to go.
Education to go mit Margret Stamm und mit mir, Dominik Diller, ein Podcast für alle, denen Bildung und Erziehung am Herzen liegt. Und das sind viele. Und viele, die melden sich auch bei uns oder bei dir, Margret. Jolanda schreibt uns zum Beispiel: Ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder heute bereits junge Erwachsene sind. Die Herausforderungen im Jahr 2024 sind sichtbar anders als vor 10 Jahren. Teilst du die Beobachtung von Jolanda?
Die teile ich sehr. Ich denke wirklich, dass die Herausforderungen heute ganz anders sind als noch vor 20 Jahren, als ich selber Kinder erzogen habe. Aber wir müssen auch sagen, das Bewusstsein und das Wissen ist eben auch ein ganz anderes geworden. Die Kinder an sich selbst haben sich wenig verändert. Die Gesellschaft hat sich verändert. Das Bewusstsein, dass man Kinder gut erziehen soll, dass man sie gut fördern soll, hat sich sehr verändert. Und die Gesellschaft und ihre Kritikbereitschaft hat sich eben auch sehr verändert.
Und das Gefühl, das kenne ich ja auch, ich bin froh, dass wir das nicht mehr alles durchmachen müssen. Ist das einfach ein normaler Reflex von Eltern nach langen, aufreibenden Jahren mit Kindern, die langsam erwachsen werden? Oder ist es einfach wirklich so viel herausfordernder heute als früher?
Ich glaube, dass es heute wirklich herausfordernder ist. Ein Beispiel, was man von den Eltern verlangt heute, sie müssen präsent sein zu Hause, sie müssen gute Eltern sein, sie müssen förderorientierte Eltern sein, sie sollen ein gutes Paar sein, das noch eine Liebesbeziehung hat und so weiter. Und das sind heute total Ansprüche, die vor 20 Jahren einfach nicht so in den Köpfen drin waren.
Ich denke manchmal auch, wow, heute würde ich das nicht mehr schaffen, zum Beispiel ohne Matur in meinem Fall in den Journalismus reinzukommen, zum Radio oder zum Podcasten jetzt. Meine Schwester sagt das auch, sie ist Ärztin und sie hat mir kürzlich gesagt, ich würde den Numerus Clausus heute nicht mehr schaffen. Und damit sind wir beim heutigen Thema. Die überschätzte Intelligenz, IQ und gute Noten sind nicht das Maß aller Dinge, das ist deine These. Ich persönlich, ich war kein besonders guter Schüler. Ich war auch nicht besonders schlecht, aber es gab sehr viele Fächer, die mich nicht so interessiert haben. Es gab dann Fächer, die mich interessiert haben, da war ich gut. Meine Eltern haben mich auch nicht unbedingt gepusht ans Gymnasium. Wie schätzt du das ein?
Ich schätze das so ein, dass die Ansprüche an Kinder, an junge Menschen, an Berufstätige enorm gestiegen sind. Heute spielt der Abschluss, den man macht, also der höchste Abschluss gilt heute als der beste Abschluss. Gute Noten sind heute zentral. Die Hochbegabungsdiagnosen bei Kindern, die haben enorm zugenommen, weil Hochbegabung heute eben auch als Tor zur Welt gilt. Und vor 20 Jahren, erinnere ich mich noch, als ich jung eingestiegen bin in mein Metier, dass das Wohlbefinden der Kinder in der Schule das Zentrum bildete. Also, dass man sich Sorgen machte um das Wohlbefinden der Kinder. Und heute sprechen einfach eigentlich alle nur vom Leistungsstand unserer Kinder, dass sie schlechter geworden sind, dass so und so viele nicht ins Gymnasium kommen, dass wir zu viele schwache Schülerinnen und Schüler haben. Das hat sich schon sehr verändert in diesen Jahren.
Du und auch andere Fachleute sagen aber, Lebenskompetenz ist viel wichtiger als die reine Intelligenz, der IQ. Es gibt ja viele erfolgreiche Menschen. Der Schweizer Schriftsteller Lukas Berfuss hat mir mal gesagt, ich war ein Schulversager. Bill Gates, Zuckerberg, glaube ich auch, die flogen beide von der Schule. Harald Schmidt war mäßig in der Schule. Es gibt sehr viele Beispiele. Es geht nicht nur um den IQ, um Intelligenz, es geht auch um ganz viel anderes.
Erstens möchte ich darauf antworten, dass wir eine große Achillesferse haben in unserem Bildungssystem. Wir setzen gute Noten mit hoher Intelligenz gleich. Das Bildungssystem ist auch so aufgebaut. Wir sagen, die begabten Schülerinnen und Schüler kommen ans Gymnasium, das sind nämlich die mit den guten Noten. Aber es ist so, dass das nicht stimmt. Gute Noten sind nicht ein Ausdruck überdurchschnittlicher Intelligenz, genauso wie die Männer, du hast vor allem Männer aufgezählt vorhin. Es gäbe auch noch andere, also Frauen, die keine guten Schülerinnen waren. Das lässt nicht darauf schließen, dass schlechte Schülerinnen eine niedrige Intelligenz haben. Und dass wir dann meinen, ein Kind, ein Wunderkind, das eine sehr hohe Intelligenz hat, dass wir dann denken, das wird selbstverständlich ein Genie. Das stimmt eben nicht. Damit man ein Könner, eine Könnerin wird, damit man ein Experte wird, wie du das jetzt bist in deinem Metier, braucht es eben andere Kompetenzen, Soft Skills oder eben, ich sage Lebenskompetenzen. In der Wirtschaft sagt man Future Skills, in Amerika sagt man Grit.
Mhm. Es gibt zum Beispiel eine Durchsetzungsvermögen als Lebenskompetenz. Mhm. Es gibt Studien, die sagen aus, Skrupellosigkeit ist wichtiger, wenn man Milliardär werden will, als Intelligenz. Also ein bisschen überspitzt formuliert jetzt, aber es müssen ja nicht gleich die Charakterzüge von Donald Trump aktiv werden, aber es gibt tatsächlich Eigenschaften, die mindestens so wichtig sind für späteren Erfolg, nämlich Disziplin, Durchsetzungsvermögen, Stressresistenz, Hartnäckigkeit. Wie schätzt du das ein?
Das ist so. Wir haben beispielsweise eine Studie gemacht von den Swiss Skills Teilnehmenden, also Swiss Skills, die Schweizer Berufsmeisterschaften. Da haben wir untersucht, was die Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner sagen, warum sie an diesen Berufsmeisterschaften so erfolgreich waren. Und sie haben immer solche Kompetenzen erwähnt. Zum Beispiel, dass sie in diesen 3 Tagen frustrationstolerant gewesen seien, dass sie durchgestanden hätten, auch wenn sie am Anfang schlecht begonnen hätten, sie haben nicht aufgegeben, oder dass sie sagen, ich bin hartnäckig in der Vorbereitung dran geblieben.
Mhm. Frustrationstoleranz, dieser Begriff begegnet uns hier ja immer wieder in diesem Podcast, auch wenn es um kleine Kinder geht. Man muss auch scheitern können, man muss wieder aufstehen. Man muss durchhalten und nicht gleich aufgeben, wenn etwas nicht gelingt.
Genau. Vor 20 Jahren galten Kinder als widerstandsfähig. Heute sind sie vulnerabel, das heißt verletzlich. Und wir denken sofort, auch wenn ich dem Kind diesen Wunsch nicht erfülle, dann ist es traurig und dann entwickelt es vielleicht eine Depression. Und diese überfachlichen Kompetenzen mit dem heutigen bedürfnisorientierten Erziehungsstil sind eben auch schwierig zu entwickeln, wenn man den Kindern alles abnimmt, wenn sie nicht sich für etwas einsetzen müssen, wenn sie nicht für etwas kämpfen müssen und vor allem, wenn sie eben nicht, das tönt jetzt blöd, was ich sage, wenn sie nicht zwischendurch frustriert, sind und auch frustriert sein dürfen, dass man das als etwas Normales
anschaut. Und sie müssen es selbst wollen. Ich möchte jetzt auf diese Soft Skills auch noch eingehen. Selbstdisziplin ist zum Beispiel eine oder eben Selbstmotivation. Es reicht nicht, wenn das Kind oder die Jugendliche immer nur von den Eltern oder von Vorgesetzten motiviert wird. Es muss es wirklich selber machen. Es muss intrinsisch sein.
Genau. Ich erinnere mich, dass ich selber auch solche Züge als Mama hatte, dass wir uns ja immer sorgen um die Kinder, dass sie nicht so herauskommen, wie wir es uns wünschen würden. Und dass man dann den Kindern eben auch etwas abnimmt, eine Hürde aus dem Weg nimmt, weil man denkt, das ist nicht gut für mein Kind und mein Kind leidet dann vielleicht daran. Und Eltern, die ihren Kindern alles zu Füßen legen und sich vor ihr Kind stellen, auch wenn es zum Beispiel mal in der Schule Schwierigkeiten hat, wenn die Eltern sofort zum Anwalt des Kindes werden, dann können Kinder gar nicht selbstständig werden und sie spüren ja auch, dass die Mama und der Papa ihnen das abnimmt.
Und herausfinden, was sie wirklich interessiert, genau. Weil es ist entscheidend, ja. Oder? Das natürliche Interesse ist wichtig. Wenn ich an mich denke, wenn mich etwas nicht interessiert hat, dann konnte ich das noch so viel in mich hineinpauken, ich habe es eigentlich nicht gelernt. Naturwissenschaften jetzt in meinem Fall war ich einfach schlecht, weil es mich nicht interessiert hat als Jugendlicher oder als Kind. Und ich kann heute noch keine Photosynthese erklären oder die Bienen, ich weiß nicht, wie sie funktionieren wirklich.
Das darf ja auch so sein. Wir haben eigentlich unter den Kindern und Jugendlichen und überhaupt unter den Menschen sehr selten Alleskönner. Global Interessierte, sondern die meisten haben Schwerpunkte, die sie interessieren und andere nicht. Wenn ein Kind sich für etwas nicht interessiert, muss es ja manchmal auch trotzdem durch diesen Tunnel. Und es muss sich halt einordnen in eine Situation, die jetzt sagt, das interessiert dich zwar nicht, aber du musst jetzt trotzdem da mitmachen. Und das ist etwas Wichtiges, dass man eben halt mitmacht, auch wenn man kein primäres Interesse hat.
Weshalb ist denn Förderung trotzdem wichtig?
Ich sage es jetzt mal so, wie es aussieht, wenn ein Kind etwas Talent hat, wenn es ein wenig interessiert ist. Dann meint man, ach, dieser kleine fünfjährige Junge ist im Fußball sehr talentiert. Das genügt eben nicht. Es braucht immer auch Übung, Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit, eben das, was ich vorhin auch als Grit bezeichnet habe. Diese überfachlichen Kompetenzen, diesen Biss, den jeder Mensch braucht, wenn er zum Könner oder zur Könnerin werden will. Das postulieren wir zu wenig in der Schule, auch im Sport, in der Musik. Wir meinen, wir müssen nur Talente finden und dann werden die das schaffen. Das stimmt so nicht.
Aber trotzdem noch, Förderung ist immer auch matchentscheidend. Sei es von den Eltern, sei es von den Lehrpersonen, von den Lehrmeisterinnen und Lehrmeistern.
Aber es braucht Förderung auf einem Niveau, das eben für das Kind, für das betreffende Individuum angemessen ist. Und wenn man einfach 15 Kinder hat und man sagt, die werden jetzt gefördert in einem naturwissenschaftlichen Experimentierkurs, dann genügt das nicht, dass man die 15 alle auf dem gleichen Niveau abholt, sondern es gibt dann solche, die auf einem ganz anderen Niveau stehen und die Förderung oder das damit verbundene Üben muss eben immer hochstehend sein und herausfordernd sein. Und die Leute, die fördern, also die Erwachsenen in der Regel, die müssen wissen, wie man solche Formen, solche Fördermaßnahmen eben so arrangiert, dass Kinder wirklich herausgefordert werden. Weil für viele Kinder wird es langweilig, wenn sie einfach irgendetwas machen, das alle anderen auch machen und sie sind schon viel weiter. Oder sie sind weit überfordert. Das ist auch nicht
gut. Ist auch nicht gut. Fördern, aber eben auch fordern. Das ist eigentlich das Zentrale, das du hier erwähnst. Und hier sind wir jetzt bei etwas, das ich vorhin, du hast mir gesagt, du hast nur Männer erwähnt. Das hat ja auch ein bisschen mit der Geschichte zu tun. Mhm. Da hat sich etwas stark verändert im Laufe der Jahre, das Geschlecht. Früher wurden Mädchen ja per se in Familien, in gewissen Familien fast gar nicht gefördert. Auch wenn sie begabter oder intelligenter oder motivierter oder hartnäckiger waren als die Jungs. Da sind wir inzwischen weiter.
Ich würde sagen, wir sind gar nicht so viel weiter. Also es ist so, dass die Mädchen eindeutig aufgeholt haben, die Buben teilweise sogar übertroffen haben in der Höhe der Bildungsabschlüsse. Aber es gibt schon geschlechtsspezifische Unterschiede, die wir gar nicht so gut erklären können. Auffallend ist ja, dass Mädchen im Durchschnitt fleißiger sind oder williger sind und auch verpflichteter sind und in ihren Bubbles, in ihren Peergroups, in denen sie verkehren, hat die Schule, hat die Leistung einen guten Ruf. Also wenn du fleißig bist als Mädchen, dann verlierst du dein Image nicht im Mädchenkreis. Aber die Buben sind halt in der Regel weniger fleißig, weniger interessiert.
Man will kein Streber sein.
Kein Streber sein und manche blühen dann auf, wenn sie zum Beispiel im Fußball merken, jetzt muss ich üben, jetzt muss ich dran gehen. Das bringt ihnen dann was. Aber grundsätzlich ist es immer noch so, dass Mädchen eben diese überfachlichen Kompetenzen, die du so schön erwähnt hast vorhin, dass die über diese verfügen und diese auch einsetzen können und nicht eben, wie du sagst, als Streber oder als Außenseiterin wahrgenommen werden.
Nerd. Wir sind bei den Lebenskompetenzen. Ja. Lebenskompetenz schlägt Intelligenz, ja. So heißt unsere heutige Folge. Es gibt noch weitere, die wir jetzt noch nicht besprochen haben oder angesprochen haben. Die Fähigkeit zur Selbstkritik, Feedback-Kultur, also Feedback ernst nehmen. Es gibt ja Menschen, die lassen sich nicht kritisieren. Wie wichtig ist diese Eigenschaft?
Diese Eigenschaft finde ich schon sehr wichtig, aber sie beginnt natürlich in der Familie. Man sagt immer, die Schule muss das und das richten, die Schule sollte, die Lehrerinnen sollten, aber die stärksten Modelle sind natürlich die Eltern und die sind eigentlich auch die wichtigsten Grundlagen für die Sozialisation. Und wenn ich Eltern habe, die streiten miteinander und beide sind nicht selbstkritisch, beide üben den Vorwurf, Kinder sind wie Seismographen, dass sie spüren, der Papa, der ist stark, der gibt nichts zu und die Mama auch nicht. Und wie willst du da Selbstkritik lernen, wenn du Eltern hast, die in diesem Sinn gar keine Modelle sind?
Genau, wenn die Eltern rechthaberisch sind, dann werden es die Kinder auch sein. Trotzdem, bei mir zum Beispiel, mein Sohn spielt Tennis, meine Tochter auch, und ich würde mich hüten, auch nur einmal irgendwas zu sagen nach einem Match, der verloren geht oder auch gewonnen wird. Ich sage gar nichts. Ich sage, war super, eigentlich immer. Kenne dann aber trotzdem wieder andere Eltern, die auf der Heimfahrt oder auf einem Nachhauseweg mit ihrem Sohn oder mit ihrer Tochter die Fehler, die sie machen, vielleicht beim Tennis, dann doch ansprechen. Was denkst du? Also, sollen sie das selbst lernen? Man will sie ja nicht demotivieren mit zu viel Kritik. Oder wie ist das?
Das ist aus deiner Sicht auch eine Frage der Subtilität, der Sensibilität. Wir haben eine Studie gemacht mit solchen Hochleisterkindern, die auch im Sport eben Hochleister waren. Und wenn Eltern natürlich, an eine Fallstudie erinnere ich mich, dass die Tochter im Mädchenhandball relativ gut war und nach einem Match, hat sie zwei Tore geschossen, aber zwei Fehlschüsse gehabt. Also sie hätte vier Tore schießen können. Und die Eltern sind nachher zu ihr gekommen nach dem Match und haben gesagt, also das war jetzt gar nicht gut, du hast zwei Chancen verpasst und das darf nicht passieren, oder?
Und das wirkt dann demotivierend.
Das wird voll, und die war fast depressiv dann im Moment. Wir sprechen ja auch von diesen, in der Forschung spricht man von diesen Eislaufeltern. Also das ist etwas despektierlich. Der Begriff kommt von den Eislaufmüttern, die immer an der Bande stehen und
mit ihren Töchtern mit dem Offroader zum Eisfeld
und
fahren jeden Tag.
Es gibt ja auch im Fußball, im Schwimmen gibt es ja die neuen Regeln, dass Eltern teilweise nicht mehr ganz an den Wasserrand oder an den Spielrand gehen dürfen. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die, was Eltern dann ihren Kindern vorwerfen, wenn sie nicht brilliert haben, so wie sie sich vorstellen. Und diese, wenn du fragst, die Fähigkeit zur Selbstkritik, die kommt, wenn das Kind das lernen soll, kommt die sicher nicht so, wenn die Eltern einfach sagen, das hast du schlecht gemacht, das hast du schlecht gemacht. Dann fühlt sich das Kind schlecht und nicht selbstreflexiv.
Über Selbstbewusstsein haben wir noch nicht gesprochen.
Ja, ja.
Man hat mir schon oft gesagt, du hast ein gesundes Selbstbewusstsein, vielleicht auch, weil ich habe mich nie geschämt oder Angst gehabt, auch mit intelligenten Menschen ein Gespräch zu führen, am Radio zum Beispiel, einen Bundesrat oder eine Bundesrätin oder einen Wissenschaftler zu interviewen. Andererseits gibt es Leute, die sind viel intelligenter als ich und die trauen sich etwas nicht zu.
Das Selbstbewusstsein ist ja, also die überfachlichen Kompetenzen sind ja zu einem Teil auch angeboren. Also wir können aus einem scheuen Kind, aus einem Träumerkind, das eben vielleicht nicht diese Eigenschaften a priori hat, wie sie du vorher erwähnt hast, können wir ja nicht ein Draufgängerkind machen oder ein sehr selbstbewusstes Kind. Das müssen wir klar sehen. Aber man kann Selbstbewusstsein fördern, damit es sich zumindest etwas entwickeln kann. Und das, ich nehme an, wenn ich jetzt deine Familie, deine Herkunftsfamilie etwas interpretieren müsste, bin ich fast sicher, dass du wahrscheinlich ein Elternhaus hattest, das dich auch so angenommen hat, wie du bist, dass man dich auch für Dinge gelobt hat, die vielleicht nicht nur mit der Schule zu tun haben, dass die schlechten Noten oder nicht so die nicht sehr guten Noten, dass das nicht ein Familiendrama wurde. Es kommt immer darauf an, dass ein Kind spürt, dass es auch gute Fähigkeiten hat. Und das ist ja, das kann man zum Beispiel auch bei Kindern machen, die in Therapie sind. Wenn man ihre guten Seiten, ihre Stärken ihnen zeigt und sie eben auch lobt dafür, wenn sie etwas gut machen. Und wenn man ihnen eben auch die Chance gibt, dass sie selbstbewusst werden können. Zum Beispiel ein Kind, das sehr scheu ist. Ich kenne einen solchen Fall. Ein Bub, der Fußball spielt, im Fußball gut ist, aber der getraut sich nicht alleine in den Keller zu gehen. Wenn man jetzt einfach sagt, ja, du bist ein Schwächling, jetzt spielst du Fußball und getraust dich nicht mal in den Keller zu gehen, ist ja lächerlich. Ich mache dir das vor, wie man das macht und schau mich an. Ist doch keine Sache. Da gehört eben wiederum diese Sensibilität dazu, wie bringe ich unseren Sohn so weit, dass er langsam alleine in den Keller geht und dass man ihn zuerst begleitet und vielleicht noch irgendwo eine Taschenlampe anzündet und irgendeinmal macht er das. Und das ist dann das Selbstbewusstsein.
Und das ist das gefördertes Selbstbewusstsein.
Ja, genau.
Hilft es möglicherweise auch für Selbstbewusstsein, wenn man in einem kleinen Dorf aufwächst, wie ich? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte eine Band als Jugendlicher mit anderen zusammen und das ganze Dorf und auch der halbe Kanton hat darüber gesprochen. Wir waren gar nicht so gut. Und wenn ich jetzt in Zürich aufgewachsen wäre und diese Band gehabt hätte, dann hätte das niemanden interessiert. Also in einer chinesischen Megacity aufzuwachsen und gut zu sein im Sport oder in der Wissenschaft, da gibt es Tausende, die noch besser sind. Das muss sich doch auch auf Selbstbewusstsein auswirken, oder nicht?
Das ganz sicher, aber ich glaube, wenn du sagst, du bist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, dann hattet ihr auch so eine Community an Nachbarn, du hast viele Leute gekannt und so, und die, das gibt dann auch ein wenig eine Nähe, dass andere Leute dich ansprechen, dass sie sagen, ich habe gesehen, du trittst jetzt dann wieder auf mit deiner Band und so weiter. Und die Anonymität ist eben in einem Dorf viel kleiner als in einer größeren Stadt. Und es gibt viel mehr Smalltalk, würde ich sagen, als eben in einer großen Stadt. Aber ich glaube im Übrigen, dass es sehr wichtig ist, dass man in einer Umgebung sein kann, in der man gut sein kann. Wenn du dir extrem Mühe gibst, du bist in einem Verein, in einem Club, du trainierst so viel wie die anderen, du gibst dir Mühe und dann sitzt du immer auf der Bank.
Das motiviert dich nicht.
Und wir sprechen dann von Deselektion, dass du nie auf der nie spielst, immer auf der Bank sitzt. Und das kann auch in einem kleinen Verein sein, also auf dem Dorf sein. Es ist einfach wichtig, dass Heranwachsende das, was sie können, irgendwo zeigen können und sie auch eine Resonanz haben. Also die Resonanz vielleicht im Gemeindesaal, im Dorf, dass man dort mal auftreten kann mit einer kleinen Du bist vielleicht im Gemeindesaal mit eurer Band aufgetreten.
Ein bisschen das größer schon, aber ja, schon. Ja.
Aber du hast vielleicht auch klein angefangen.
Klein angefangen haben wir, natürlich, wie alle auch. Das sind ja alles Eigenschaften, die nichts mit Intelligenz zu tun haben. Wir kommen nachher noch auf den IQ oder den IQ-Test. Ja. Du hast jetzt gesagt, wenn du ständig nur auf der Bank sitzt, dann fördert das dein Selbstbewusstsein nicht. Und es gibt ja irgendwo auch, es braucht kleine Erfolge, die einem dann irgendwie auch Motivation verschaffen. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen Erfolg definieren. Was ist ein Erfolg? Ist Erfolg Geld? Oder ich habe auf Wikipedia kurz nachgeschaut. Erfolg ist laut Wikipedia oder laut Duden, wenn uns gelingt, was wir uns vornehmen. Oder wenn jemand seine gesetzten Ziele erreicht.
Das sind zwei schöne Definitionen. Es gibt aber nicht alle, also es gibt ja auch Kinder oder Menschen überhaupt, die erfolgreich sind, die aber sich nicht unbedingt Ziele setzen, sondern die diese Ziele oder die einfach das tun, was sich gerade ereignet. Es gibt, weil diese Zielstrebigkeit ist ja etwas, das überhaupt nicht allen Menschen gegeben ist, zielstrebig zu sein und dann wegen dem erfolgreich zu sein. Sondern es gibt zum Beispiel auch, ich sage jetzt einen Begriff, Minderleister. Also Kinder, die eigentlich überall irgendwie gut sind und die auch Köpfchen haben und die aber gar nichts dafür tun müssen. Also die sind einfach... Wenn man im Sport Hochsprung macht...
Die sind einfach in allen Sportarten gut.
Wenn die überall irgendwo gut sind oder einfach, sagen wir, nicht unbedingt perfekt, aber genügend sind, dann sind die in der Regel eben nicht zielorientiert. Und irgendeinmal kommt das dann, dass sie plötzlich für etwas arbeiten müssen oder Ziele entwickeln müssen. Zum Beispiel ein Primarschüler, der alles etwas kann, der keine Aufgaben machen muss, der eben überall etwas mitmacht, alles easy nehmen kann und dann kommt er ins Gimmi oder in die Sek und plötzlich muss er französisch Wörtchen büffeln. Deshalb ist so, Erfolg ist auch etwas Zwiespältiges. Es gibt solche, denen alles zufliegt im Moment und die dann später aber irgendwo, wenn sie weiterkommen wollen, eben üben müssten, hartnäckig werden müssten, dranbleiben müssten, Ziele setzen müssten.
Aber ich möchte noch die anderen anschauen, eben die denn nicht alles in den Schoß fällt. Ja. Das Mädchen, das auf der Bank die ganze Zeit sitzt, es kann sich ja auch, eben Erfolg ist, wenn jemand seine gesetzten Ziele erreicht. Es kann ja auch sein, dass sie sagt, ich möchte heute einfach mal 10 Minuten auch spielen und sie das dann schafft und das ist dann Erfolg. Ja. Ich habe am Wochenende einen Tennismatch gehabt, wir haben 6-1 verloren im Doppel, aber wir haben je ein Game durchgebracht gegen viel besser klassierte Spieler und das war für mich ein Erfolg.
Ja, finde ich auch. Es kommt eben auch darauf an, was für Ansprüche man hat, ob man siegen will, ob man immer nur Sechser will, gute Noten will oder ob es auch ein Erfolg ist, wenn ich zum Beispiel eine binomische Formel verstanden habe in der Schule. Unsere Gesellschaft entwickelt sich immer mehr zu einer Optimierungsgesellschaft, bei der nur das Produkt zählt. Eben, ich habe jetzt die Noten erwähnt oder das Siegen, aber das Spielen, das Miteinandersein, das auch füreinander in einem Team etwas zu erreichen, das spielt eine meines Erachtens zu geringe Rolle.
Jetzt möchte ich trotzdem noch wissen, wie die Schule mit diesen Erkenntnissen umgeht, nämlich eben den Erkenntnissen, dass Intelligenz und Schulnoten oft auch ein bisschen überschätzt werden, nach allem, was wir hier jetzt auch besprochen haben bisher in dieser Episode. Man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass dann auch die Noten eine zu hohe Bedeutung haben in unserer Schule. Also weg damit.
Ja, ich finde ich weiß aber, es gibt ja jetzt gerade eine große Notendiskussion und auch sehr viele Bemühungen, die Noten abzuschaffen. Die ist zum Teil politisch bedingt, aber ich würde sagen, die Noten haben wirklich ein paar negative Seiten. Erstens, dass Kinder eben nach Noten selektioniert werden in der Regel und nicht nach ihren, also die anderen Kompetenzen, die überfachlichen, spielen ja eigentlich gar keine Rolle, sondern es kommt nur auf den Notenschnitt an oder ob du die Prüfung bestehst. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, dass Noten, und das diskutiert die Politik viel zu wenig, dass Noten grundsätzlich ungerecht sind. Also wir haben so viel Forschung darüber, dass es kommt darauf an, in welche Klasse das du gehst. Wenn du in einer starken Klasse bist, hast du vielleicht eine 4,5 in Mathematik, du bist aber kein schlechter Schüler. Wenn du in einer schwachen Klasse wärst, hättest du eine 5,5 oder noch mehr. Das Zweite ist, dass wir, und das ist nicht meine Meinung, das sage ich ganz bewusst in diesem Podcast, weil man mir schon gesagt hat, man sei sehr enttäuscht von mir, dass ich so etwas sage. Es gibt eine ganz klare Benachteiligung von Kindern aus einfach gestellten Familien, dass die bei gleichen Leistungen schlechter beurteilt werden. Die Noten insgesamt, ja, man sagt dann immer, die braucht es. Aber ich finde, wenn man sie schon braucht, muss man zumindest die anderen Kompetenzen, den Werdegang eines Kindes viel stärker berücksichtigen. Oder auch das Elternhaus, was das Elternhaus dafür tut, dass die Noten gut sind. Stichwort Lernindustrie, Lernstudios und so weiter. Und deshalb, finde ich, müssen wir wegkommen davon, Noten mit Intelligenz gleichzusetzen und dann die besten Schüler einfach so zu fördern.
Der direkte Zusammenhang zwischen Intelligenz und guten Noten, den gibt es eigentlich gar nicht. Das spricht ja auch nicht unbedingt dafür, dass wir unsere Kinder unbedingt einem IQ-Test unterziehen müssen. Wann sollte man es denn trotzdem tun?
Man sollte Kinder einen IQ-Test machen lassen, wenn man spürt, das sind Kinder, die viel mehr könnten, als sie leisten. Und die zum Teil gelangweilt sind in der Schule, die manchmal sogar psychische Probleme entwickeln. Und man merkt, dass der, ich habe den Begriff schon mal vorhin erwähnt, der hat Köpfchen. Aber wieso ist der so lahm? Wieso bringt er das nicht? Und wenn du mit einem solchen sogenannten Minderleister oder Underachiever einen IQ-Test machst, dann sieht man häufig, der hat vielleicht einen IQ von 130 und wäre sogenannt hochbegabt.
Die Hochbegabung, ganz kurz, ja. Sind nur 2% unserer, ja, Gesellschaft sind hochbegabt. Die große Mehrheit, rund 70%, sind in der Mitte. Und eben diese 2%, die sollten einen IQ-Test machen, wenn die Eltern sehen, dass sie eigentlich unterfordert sind und eigentlich ihre Leistung nicht abrufen.
Also ich finde, IQ-Tests muss man nicht machen, um bestätigt zu werden, dass man ein hochbegabtes Kind hat, wenn es ja die Leistung bringt. Also das finde ich eine Modeerscheinung. Aber ich möchte noch ein Beispiel erzählen. Es ist zwar aus den 60er Jahren, aber ein sehr schönes Beispiel, das eben zeigt, dass die Intelligenz eben nicht die Rolle spielt, die man immer glaubt. Es hat eine Längsschnittstudie, eine lange Studie von Lewis Terman gegeben in Amerika, und da hat man 10-jährige Kinder gesucht für diese Längsschnittstudie, und die LehrerInnen haben dann die Kinder gemeldet, die ihnen am intelligentesten erschienen sind. Und unter diesen, es waren 1200 Kinder, und unter diesen waren zwei Buben, die wegen mangelnder Intelligenz nicht in die Studie aufgenommen worden sind. Und das waren zwei spätere Nobelpreisträger. Shoukly hieß einer und Alvarez der andere. Und die hatten also offenbar diesen IQ-Test nicht bestanden, wurden aber später eben in der Physik, es waren zwei Physiker, wurden sie Nobelpreisträger. Und man kann sagen, das sind wahrscheinlich irgendwo etwas Genies oder haben auf jeden Fall in ihrem Business, in ihrem Gebiet, haben sie Unglaubliches geleistet. Das zeigt eben, das ist eine Bestätigung, dass ein hoher IQ noch lange nicht heißt, dass du einfach so ein ETH-Studium nachher links absolvierst, sondern es heißt, eben wieder das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass du noch andere Qualitäten brauchst, eben Grit brauchst, Soft Skills brauchst, Future Skills brauchst, die eben nur allein das auf das Köpfchen zu reduzieren, das genügt eben nicht. Und ich finde das Beispiel eben sehr gelungen, weil es eben zeigt, dass ein IQ-Test manchmal die Kinder identifizieren kann, sie schaffen es dann nicht. Die beiden hatten offenbar keine genügende Intelligenz, wurden dann grandios.
Aber sie hatten trotzdem gewisse intellektuelle Fähigkeiten, um nachher Physik-Nobelpreisträger zu werden. Genau. Als schlechter Schüler wirst du dann halt doch nicht Herzchirurg oder Ingenieurin. Eine gewisse intellektuelle Fähigkeit musste schon vorhanden sein, um dann wirklich in diese Berufe vorzudringen.
Eben. Also du hast vorhin so die gaußsche Normalverteilung gemeint, aber es gibt in der Wissenschaft das sogenannte Schwellenwertmodell. Das Schwellenwertmodell besagt, es braucht eine gewisse Intelligenz, ungefähr im Durchschnitt braucht es, damit du nachher Höchstleistungen erbringen kannst. Also wenn du eine tiefe Intelligenz hast, ist es wahrscheinlich, dass der Intelligenztest falsch gemessen hat, wenn du nachher trotzdem schaffst, oder es ist eben dann vielleicht nicht möglich, wirklich an die Spitze vorzubringen.
Aber wir sind jetzt auch bei einem entscheidenden Punkt am Schluss unserer heutigen Folge. Wissen ist nicht gleich Können. Erfolg stellt sich dann wirklich erst ein, wenn man sein Wissen in Können umwandeln kann. Und da gibt's so viel, oft so, wer direkt von der Universität kommt, der hat wahrscheinlich noch nicht sein ganzes Berufspotenzial in der Tasche. Zuerst muss er Erfahrung sammeln. Da kann dieser Mensch noch so hochbegabt und intelligent sein. Genau. Er wird im Berufsalltag dann nicht gleich der Überflieger sein.
Es ist ein wenig eine Problematik in unserer heutigen Gesellschaft, die eben die Intelligenz so hochwertet und die höchsten Abschlüsse so hochwertet, dass wir denken, wenn jemand einen akademischen Abschluss hat, ist er beruflich handlungskompetent oder er ist professionell. Aber ein höchster Abschluss heißt, dass ich viel weiß, aber es heißt noch lange nicht, dass ich dann zur Könnerin, also schon eine Könnerin bin. Und das verwechselt man häufig, dass man die höchsten Abschlüsse mit beruflicher Handlungskompetenz gleichsetzt. Und dann eben die Akademia mehr gewichtet als beispielsweise eine Berufslehre. Ich würde sagen, eine gute Lernende ist mit einem Abschluss vielleicht beruflich handlungskompetenter als ein Akademiker oder eine Akademikerin, die einfach gerade ihren Master in der Tasche hat.
Wissen ist nicht gleich Können. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Margrit, du hast natürlich auch ein Buch geschrieben zum heutigen Thema, zum Thema die überschätzte Intelligenz. Angepasst, strebsam, unglücklich, die Folgen der Hochleistungsgesellschaft für unsere Kinder.
Genau.
Dann gibt es noch andere, die du empfiehlst. Grit, das haben wir jetzt ein paar Mal schon gehört in dieser Episode.
Es gibt noch ein Dossier, das auf der Webseite ist, zu Lebenskompetenz schlägt Intelligenz.
Auf deiner Webseite in den Shownotes zum Podcast findet ihr diese Angaben ebenfalls. margritstamm.ch. Da gibt es noch viel mehr Bildungsstoff. In der nächsten Folge diskutiert dann wieder Patti Basler mit dir, die Satirikerin und Pädagogin. Patti Basler, und zwar über normal oder eben nicht normal. Werden unsere Kinder immer auffälliger, wird das nächste Thema sein. Diese Folge erscheint dann am 13. November. Bis dann empfehlen wir unsere bisherigen 8 Folgen Education to Go. Abonniert unseren Podcast, erzählt euren Freundinnen und Bekannten und Familien davon. Danke dir, Margrit. Und auch ich bin wieder ein bisschen gescheiter.
Ich auch. Ich danke für das Feedback und für das gute Gespräch.
Mein Name ist Dominik Tiller, wir hören uns.
Margrit Stamm, Education to Go.